Hallo und herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft. Begegnungen mit besonderen Persönlichkeiten aus unserer Verbandsgemeinde. Folge 2 der dritten Staffel. Bevor wir in die heutige Materie einsteigen und ich Ihnen meine Gesprächspartner vorstelle, mache ich noch ein bisschen Werbung für unser neues Format. Schnell erklärt Themen aus der Verbandsgemeinde und den vier Ortsgemeinden. Wenn Sie wissen wollen, warum wir die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer erhöhen, schnell erklärt, naja, was man bei diesem Thema schnell nennen kann, ne? Dann hören Sie rein. Immer zwischen den Begegnungspodcasts gibt es auch Kurzversionen mit interessanten Gesprächspartnern, die Ihnen ein Thema näher bringen und erklären. Und wer noch nicht dabei ist, sollte das hier abonnieren. Dann werden Sie auch nichts verpassen. Wie zum Beispiel heute das Treffen mit zwei gestandenen Männern. Die haben viel gemeinsam, in erster Linie Fasernacht. Der Ente war ein lähmerscher Faschingsprinz, der Anna hat in Rilse so stinken die Kuchen über die Bienen gerollt, wenn ich mich richtig entsinne. Du redest mal jetzt gleich drüber mit Heinz Polini und Thorsten Greiner. Herzlich willkommen euch beiden.
Hallo zusammen.
Hallo, danke.
Thorsten, wie war das mit der Kuchel? Warst du der Stinkkäfer?
Gestunken jetzt rein theoretisch schon, aber es war der Mischtkäfer.
Der Mischtkäfer.
Der sein Mischtkuchel einfach vor sich nahe treibt. Und das war damals, da haben wir Biene Maya gemacht. Und er rollt dort vor, war der Mischtkäfer.
Und damals, du hast wie lang ist es her?
Oh Gott.
Genau.
Ja, also die letzte Aktion waren 2004. Also muss Biene Maya irgendwo um die Jahrtausendwende gewesen sein.
Also schon ein paar Jahre her, oft rielst du mal Stecherbienen. Ne?
Genau, bei der KGR.
Bei der KGR, du bist ja geborener Rilsemer, hast die meiste Zeit deines Lebens in Rilse gelebt. Aktuell aber jetzt gerade nicht mehr, ne?
Ja, seit September letzten Jahres wohne ich in Landau. Wollte mich ein bisschen mal räumlich verändern. Mit der Freundin zusammengezogen und dann wollte man jetzt nicht in dem kleinen Rilse bleiben und sind dann in das bisschen größere Landau.
Ein bisschen größer, ne? Also von Lämmers aus gesehen ist das ja schon eine Weltstadt, Heinz. Ne? Du bist Lämmerscher Landsmann von mir. Wenn das gleich redest, wird man hören, dass du nicht ganz gebürtig von Lämmerscher bist.
Das ist korrekt, aber ich bin gebürtiger als im Süden Deutschlands, also Weil am Rhein, Lörrach die Ecke.
Und, südlicher geht so gar nicht, ne?
Ja, genau. Mich darf man auch nicht verwechseln mit dem Karlsruher, das grenzt schon fast an eine Beleidigung.
Weil aber Baden ist beides, ne?
Ja, Baden ist beides, aber das ist ein ganz anderer Menschenschlag, der passt nicht zu uns Süddeutschen. Und wohne jetzt aber auch schon seit 23 Jahren in Lämmerschen.
Und du warst in Lämmerschen Faschingsprinz und bist jetzt, wenn der Vorstand oder Vorstand, ich glaube, ein Vorstandsteam inzwischen, genau. Bei der Wasserhingelfasen nach da.
Genau, 2007 war ich da mit meiner glücklichen Frau. Prinzenpaar. Und danach hat mich dann halt der Michael Huber mal angesprochen, er möchte so ein bisschen was abgeben, er will nämlich alles allein machen. Und da ging das dann zunächst los mit zweitem Vorstand. Dann haben wir halt ein paar Jahre gebraucht, bis wir uns ein bisschen zusammengekauft haben, bis wir uns verstanden haben, bis wir Basis gefunden haben. Und ja, das funktioniert mittlerweile eigentlich recht gut. Jeder hat ein bisschen sein Gebiet, da kümmert er sich eigenständig drum. Und nichtsdestotrotz sind wir im Gespräch miteinander und gucken, dass wir alles zusammen passen kriegen und sind, wie du erwähnt hast, mittlerweile gleichberechtigte Vorstände und ein Vorstandsteam.
Und Heinz kümmert sich um den Ablauf auf die Bienen und um den Ausschank. War es mal früher so? Oder machst du das noch? Oder hast
ja,
du noch
das tut der Kevin jetzt mittlerweile so ein bisschen mit einsteigen und Manager, Ablauf in der Bühne immer noch und alles, was halt dazugehört im Vorfeld, Sponsoren und GEMA und ja.
Wie es halt bei Vereins so ist. Der Thorsten macht was Ähnliches bei der Laie-Spielgruppe, oder? Bist du doch noch aktiv im Vorstand?
Ja, also bei der Laie-Spielgruppe Lombefieber, das Rilse bin ich auch noch trotz Umzugs nach Landau und bin dort quasi der Kassier.
Und spielst auch mit ab und zu, ne?
Ja, wenn es von der Rollenverteilung her passt, bin ich grundsätzlich dabei beim Spielen. Aber durch mein Erwitt als Kassierer habe ich dann trotzdem auch bei der Aufführung mein Erwitt. Und deswegen bin ich da auch nicht jedes Jahr dabei beim Spielen.
Es geht halt nicht im engeren Sinn um Vereinsmeiertum. Es geht auch nicht um Fasnacht. Es geht auch nicht um euren Beruf. Beide sind oder waren im öffentlichen Dienst beschäftigt. Da reden wir jetzt noch einen Halbsatz drüber. Worum es geht? Gleich. Thorsten, schaffst du bei uns? Verbandsgemeindeverwaltung Rilse, schon ewig.
Genau. 1997 habe ich meine Ausbildung bei der Verbandsgemeindeverwaltung begonnen. Und seitdem bin ich da.
Inzwischen bist du stellvertretender Abteilungsleiter bei der Finanzen, Geschäftsführer des Zweckverbands Gruppe Glernlach Rilse Herxe und Beamter und Oberinspektor,
Amtsrat.
Amtsrat. Amtsrat Greiner. Und lieber Heinz, du bist Polizeihauptkommissar gewesen.
Ich war mal, ja, 43 Jahre bei der Polizei. Und habe dann das gesegnete Rentealter oder Pensionsalter erreicht und fühle mich jetzt auch ganz wohl in der Pension. Und ich kann auch gut leben, ohne täglich Polizei zu haben.
Und doch macht ihr beide etwas nebenberuflich und jetzt im Ruhestand und du tust neben seiner Dienstzeit, was ganz wichtig ist, was ganz ernst ist und was Menschen hilft bei uns und in unserer Umgebung. Und darüber wollen wir heute reden. Mit dem Vorsitzenden des Kreisverbands des SOVD, des Sozialverbands Deutschland, Thorsten Greiner, und mit dem Außenstellenleiter des Weißen Rings für die Südpfalz, Heinz Pollini. Und da fangen wir jetzt mal mit dem Heinz an und reden mal für die, die sich mit dem Thema noch nie befasst haben, der Weiße Ring. Den kennt man im weitesten Sinn vom Eduard Zimmermann.
Richtig. Eduard Zimmermann war Gründungsmitglied 1976 und seither gibt es den Weißen Ring als gemeinnütziger Verein, der als einer von zwei Vereinen in Deutschland ausschließlich von Spendegeldern und Mitgliedsbeiträgen lebt. Ab und zu mal noch testamentarische oder Nachlässe und ansonsten bekommen wir keine staatliche Unterstützung. Keine Hilfe von irgendwoher. Wir müssen uns das halt so suchen durch gute Arbeit.
Und der Weiße Ring ist da für Opfer von Kriminalität.
Für Opfer von Kriminalität. So global, wie man das auch tatsächlich jetzt nur so betrachten kann. Also da ist kein spezielles Delikt oder sonst was, sobald man Opfer von tatsächlich Kriminalität, und sei es nur der kleine Taschendiebstahl oder ein Einbruch oder sonst was, oder bis hin zur Vergewaltigung, häusliche Gewalt, sexuelle Missbrauch an Kinder oder egal, was da kommt. Wir sind in erster Linie mal Ansprechpartner.
Du hast einen Sozialverband Deutschland. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, wir sind ein Verband, der sich um alle Belange der Sozialversicherung kümmert. Für seine Mitglieder, also um Fragen zur Rente, zur Pflege, zu Menschen mit Behinderung im Gesundheitsbereich unterstützen wir unsere Mitglieder, wenn sie Hilfestellungen benötigen und insbesondere auch bei Sozialrechtsfragen durch unsere Sozialrechtsberatung.
Wie bist du selbst zum SOVD gekommen, vom legendären Richard Dötzapf rekrutiert?
Nein, in der Tat nicht vom Richard Dörzapf, sondern Matthias von deinem Vorgänger im Amt. Und zwar mein damaliger Chef, der Rainer Höher, hat mich auch gesprochen. Sie suchen einen Schriftführer beim Sozialverband, was übrigens vorher auch der Rainer gemacht hat. Und zum Ende war er mein Chef damals und zum anderen leide ich an einer chronischen Krankheit des Nicht-Nein-Sagen-Könnens und seitdem bin ich dabei beim Sozialverband, begonnen als Schriftführer und mittlerweile in Personalunion beim Kreisvorstand bzw. im Kreisverband, erster Vorsitzender und zugleich Schriftführer.
Die Aufgabe des Kreisvorsitzenden, wo drin besteht die, wenn das mal beschreiben wird, sind eher wie bei Parteien, sind eher die Dachorganisation für die Ortsverbände?
Also wir sind ja, man kann es eigentlich so sagen, wir als Kreisverband, Kreisvorstand sollen uns insbesondere auch mit den Ortsverbänden abstimmen, auch als Informationsplattform für die Ortsvorsitzenden in den jeweiligen Ortsverbänden. Auch ein bisschen die Kommunikationsplattform, also so ich sehe es auch persönlich. Wir machen als Kreisvorstand regelmäßige Sitzungen. Da kommen auch insbesondere die jeweiligen Vorsitzenden der Ortsverbände dazu. Und es dient insbesondere dem Austausch von Informationen und auch entsprechende Gespräche.
Lieber Heinz, Außenstellenleiter Südpfalz des Weißen Rings, das bezieht sich auf die Landkreise Germersch und Südliche Weinstraß.
Landau.
Und die Stadt Landau, also die Südpfalz, die man so gern immer als Südpfalz auch bezeichnet, ne? Ist übrigens auch ein Bundestagswahlkreis und so weiter. Das bankmäßig jetzt bei der Sparkasse auch alles Südpfalz und so weiter. Heinz, wie kam es dazu, dass du dich engagiert hast beim Weißen Ring? Bist du von jemand angesprochen worden? Bist selber auf die Idee gekommen? Warst du schon länger dabei?
Nee, in der Tat. Ich bin jetzt seit 2018 dabei und habe einfach in meinem Berufsleben immer wieder gesehen, dass man eigentlich ja als gelernter Schutzmann, wie ich mich immer bezeichnet habe, ja eigentlich den Leuten helfen sollte, wir uns aber immer nur um die Böse kümmern haben können, weil wir die festgenommen haben und das Wichtigste war dann gleich, ich brauche was zu essen und ich brauche meinen Anwalt und sonst was, da hast du dich müssen drum kümmern. Und die Opfer, die, egal jetzt von was, die hast du eigentlich im Regen stehen gelassen. Und manchmal hast du da schon auch wirklich gesagt gehabt, ob das jetzt so gut geht, wenn sich niemand um die Leute kümmert. Und das war so ein bisschen die Intention. Da gibt es in Karlsruhe gibt's so ein Projekt, wo sie Ruheständler mit solchen Opfern dann quasi zusammenbringen und die sich ein bisschen um die kümmern, aber halt ja nicht mit den guten Fördermitteln oder mit den Mitteln, die der Weiße Ring zur Verfügung hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das lieber beim Weißen Ring. Da habe ich ein bisschen mehr in der Hand, mit dem ich den Leuten auch helfen kann. Werde auch ausgebildet, kriege mein Rüstzeugs dort an die Hand. Das war für mich jetzt ein bisschen sinnvoller. Und dann war ja die Außenstellenleitung vakant. Und man hat ja gesehen, also ich habe noch, als ich die Außenstellenleitung vor jetzt knapp 3 Jahren übertragen gekriegt habe, nach 4 Pflichtseminare, waren noch letztendlich 2 alte Mitarbeiter da, die aber auch schon aufhören wollten. Und das wäre halt für diesen großen Bereich, das waren früher mal 3 Außensteller, jetzt ist noch eine, wäre das einfach nicht mehr machbar gewesen.
Und jetzt hast du die Außenstellerleitung und du hast neue Kollegen gesucht sozusagen, genau, die mitmachen.
Genau. Ich habe jetzt mittlerweile glücklicherweise 15 Mitarbeiter. Dort davon sind 9 oder 10 recht jung noch, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Der Rest ist älter, aber ich muss mittlerweile sagen, ich suche weiterhin nach Mitgliedern oder nach Mitarbeitern. Wir arbeiten ja alle nur ehrenamtlich. Und weil es einfach mit den 15 immer noch manchmal Probleme gibt, tatsächlich jemanden zu finden, der sich jetzt um einen Fall kümmern kann.
Ist deine Aufgabe als Außenstellenleiter Koordination? Also wer geht wohin oder gehst du selber?
Alle Anrufe oder alle Hilfeersuche, sage ich jetzt einmal, die landen zunächst bei mir auf dem Tisch. Dann wird einmal sondiert, was brauchen wir da, wie sieht es denn aus? Da formt sich auch mal so ein bisschen ein Bild von einem Mitarbeiter, was bringt er in seiner persönlichen Vita mit oder aus seinem Berufsleben. Dann guckt man, wo der wohnt, dass er nicht da quer durch die Südpfalz fahren muss. Und da guckt man halt, dass man 2 Mitarbeiter findet. Wir arbeiten prinzipiell immer mit 2 Mitarbeitern. Alleine geht bei uns niemand zu den Leuten. Und natürlich auch der ganze Schriftkram, der hinterherkommt, ganze papierlose Bearbeitung, die so funktionieren sollte, aber halt auch nicht immer so funktioniert. Oder halt auch tatsächlich der Sprachrohr nach oben in den Bundesvorstand und in die Bundesgeschäftsstelle. Oder halt auch umgekehrt. Für die bin ich halt dann der Ansprechpartner und soll das halt dann klären, wenn irgendwo irgendwas war.
Du hast schon erzählt, dass es eine Aufgabe war, Mitstreiter zu finden. In der heutigen Zeit ist das Ehrenamt unter Druck, würde ich mal sagen. Es gibt immer weniger Leute, die sich dauerhaft engagieren wollen. Du findest immer noch toll Mitstreiter für Projekte, ne, die sagen, ah, okay, nächstes Jahr Heimatfest, da mache ich mit, da habe ich Interesse, will ich dabei sein, aber ich will nicht halt jeden Freitag irgendwo hingehen zu einer Probe oder zu einer Sitzung und irgendwie dadurch gebunden sein. Ne? Ich will mir das auch ein bisschen einteilen. Gab es sowas wie Nachwuchsprobleme bei euch beim Weißen Ring? Gibt es die? Oder hängt das so ein bisschen auch von der Motivation ab, derer, die von da draußen sind?
Also die Nachwuchsprobleme, da kann man nicht sagen, gab es. Die gibt es nach wie vor. Wir sind eine Außerstelle, die eigentlich ein bisschen vorangeht mit der Anzahl der Mitarbeiter, die ja schon ganz gut im Licht steht. Und ja, ein großes Hilfsmittel ist vielleicht für die jüngeren Leute, du kannst bei uns bei Belegung von einem bestimmten Seminarblock, also so 3-4 Seminare, kannst du da auch ein Zeugnis dafür kriegen, was du gut in deinem Lebenslauf mit angeben kannst. Das ist natürlich hilfreich für jüngere Leute, für mich jetzt eher nicht mehr. Und klar kommt es natürlich auch auf die Motivation vom Außenstellenleiter drauf an. Wenn der halt sagt, ich habe einen Haufen Zeugs und ich muss irgendwo was machen, also am Anfang mit denen wenigen Leuten, also keine Woche, ohne dass nicht irgendwo bei den Leuten warst, ohne die restliche Arbeit. Und das ist natürlich dann irgendwann einmal eine Taktung, die viel zu hoch ist. Jetzt mit mehr Leuten kannst du es ein bisschen mehr verteilen, aber wenn die Leute jetzt im Urlaub sind, kannst du trotzdem einigermaßen gewährleisten, dass du relativ schnell jemanden zu der Betreffenden bringst.
Wie oft ruft jemand an auf der Hotline des Weißen Rings oder schreibt eine E-Mail?
Ja, das kann man so nicht konkret in Zahlen ausdrücken. Also ich kann es nicht konkret in Zahlen ausdrücken. Die Hotline, die machen da schon Aufzeichnungen drüber. Ich weiß es aber im Moment nicht. Wir haben letztes Jahr haben wir jetzt 100 Fälle betreut.
Oder in der Außerstelle Südpfalz.
In der Außerstelle Südpfalz. Und das war also schon eine Steigerung. Wo ich angefangen habe, waren es so 30, 35 im Jahr. Jetzt haben wir 100 gehabt. Dieses Jahr ist etwas ruhiger, aber das, wir haben immer mal so ein bisschen ruhigere Phase und dann wieder Phase, wo es wieder so einen Sprung macht, wo eins nach dem anderen reinkommt, wo du dann teilweise 3-4 Leute auf einmal hast und musst gucken, wie du die halt irgendwie jetzt betreust.
Wir gehen gleich noch einmal ins Detail, ne? Wollen uns ja auch einmal Fälle anhören, dass man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie das in der Arbeit dann konkret abläuft. Gucken aber jetzt auf den Sozialverband. In seiner Struktur, Thorsten, der Ortsverband Rilse ist mit rund 1200 Mitgliedern der stärkste innerhalb des Kreises, sogar des Landesverbandes. Wie viel Einfluss hat diese Stärke konkret, wenn es um Entscheidungen, Struktur und um ja, Bedeutung für die Mitglieder geht?
Also die Mitgliederzahlen sind jetzt nicht irgendwo maßgeblich für Stimmenverhältnisse oder sowas. Aber in der Tat, zusammen mit dem Ortsverband Rülsheim sind wir als Kreisverband mit rund 1500 Mitgliedern, haben wir ein Drittel von den Mitgliedern im ganzen Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland. Entsprechend die Einflussnahme jetzt aufgrund der Anzahl der Mitglieder, die haben wir in dem Sinn nicht, sondern durch unsere Mitarbeit vor Ort, beziehungsweise der frühere Ortsverbandsvorsitzende Richard Dörzapf war Landesverbandsvorsitzender, sein Nachfolger im Ort, der Norbert Weber, ist jetzt mittlerweile auch erster Landesvorsitzender. Ich engagiere mich auch im Landesvorstand und so haben wir eigentlich diese Verbindung aus einem relativ starken Kreisverband mit dem großen Ortsverband, dass wir dann auch im Landesverband entsprechend vertreten sind. Weil das merkt man halt auch, dort wo es viele Mitglieder gibt, kommen auch die Interesse auf, sich bei der anderen Ebene entsprechend zu engagieren. Und leider, wie eben auch schon angesprochen, das Ehrenamt hat seine Probleme mit Nachfolge und Unterstützer. Das haben wir erst recht. Wir sind von der Altersstruktur haben wir im Sozialverband ein sehr hohes Durchschnittsalter. Ich gilt ja dann quasi als Jugendlicher bei denen. Und das fehlt uns in der Tat. Aber ich sage auch mittlerweile, junge, neue Mitglieder sind für mich auch Leute ab 60, sind für mich schon jung und sind wertvoll, insbesondere Leute, die vielleicht gerade in die Rente gegangen sind, wo Zeit haben. Die sind sehr wichtig für uns.
Ist das ist diese Altersstruktur auch dem Thema geschuldet, dass es eben um Versorgungsfrohre oft geht?
Genau, es ist die Frage von Pflege, von Rente betrifft überwiegend ältere Menschen, die dann zu dem Zeitpunkt, wo sie tatsächlich Probleme und Unterstützung brauchen, dann zum Verband kommen, dann auch Gott sei Dank auch dabei bleiben. Aber wenn jemand bisher keine konkrete Veranlassung gehabt hat, aufgrund von irgendeiner Erkrankung oder sowas, ist es nur schwer, neue Mitglieder zu bekommen.
Grundsätzlich ist der Sozialverband ja auch dafür da, Meinungsbildung zu machen, ne? Meinungsbildungsprozesse mitzugestalten, auch gesellschaftlich. Ich erinnere mich daran, dass der Richard Dötzapf immer bei den legendären Weihnachtsfeiern des Ortsverbands ja auch eine Grundsatzrede gehalten hat, ne, zu Beginn der Feier. Und da auch immer rentepolitische, sozialpolitische Auffassungen des Verbands den oft sehr zahlreich anwesenden Politikern aller Parteien mit nach Hause gegeben hat.
Ja, das war so ein Steckenpferd, insbesondere vom Richard. Aber er war ja da auch Jahre, Jahrzehnte eingebunden in die ganze Verbandsarbeit. Und das merken wir jetzt aktuell bei den Ehrenamtlichen, die ja zum Teil auch noch im Beruf sind, dass diese Leistungen oder Informationen, die sich die früheren Mitglieder über Jahre, Jahrzehnte angeeignet haben durch ihre Tätigkeit im Verband, dass das heute nur noch sehr schwer umsetzbar ist. Und wir Ehrenamtler da immer mehr angewiesen sind auf unser Hauptamt. Also sprich, wir haben ja eine Landesgeschäftsstelle in Kaiserslautern, die mit 3 Personen und einem Landesgeschäftsführer besetzt ist. Und wir haben hauptamtliche Sozialrechtsberater. Und die sind dann quasi insbesondere an der Basis, bekommen mit, was sind die Probleme von den Mitgliedern und werden dann auch teils durch die Mitgliedschaft in andere Interessensgruppe mit einbezogen oder wenn es im Gesetzgebungsverfahren, wenn es um die Beteiligung geht von den Sozialverbänden, sind auch insbesondere unsere Fachleute gefragt, da entsprechende Stellungnahme abzugeben, fundiert, um möglichst auf die jeweilige Themen einzuwirken. Aber dafür brauchen wir immer mehr auch das Hauptamt. Und wir als Ehrenamtler, wir müssen da auch ein bisschen unseren Blick verändern, so hin zur Mitgliederbindung vor Ort, damit die Leute wissen, sie haben einen Ansprechpartner, an den sie sich wenden können. Und der kümmert sich im Ernstfall darum, um die Anliegen entsprechend weiterzuleiten an die Fachleute, damit dann Interesse von den Mitgliedern oder dass denen Mitglieder geholfen werden kann.
Versuchen wir mal einen Fall uns zu überlegen, wo der Sozialverband für einen Bürger, für eine Bürgerin wichtige Hilfe leisten kann. Antrag auf Schwerbehindertenausweis zum Beispiel wird abgelehnt.
Genau.
Dann könnte sich jemand an euch wenden und würde dann eine Rechtsberatung kriegen.
Es kommt immer wieder vor, dass ich bei den Vorsitzenden in der jeweiligen Ortsverband oder auch ein bisschen seltener, dass die Leute mich anrufen und sagen, ja genau, ich habe einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt, der ist jetzt mal abgelehnt worden, was kann ich machen? Die sind ja dann mit dem reinen Verwaltungsmäßigen, mit dem Formellen oftmals überfordert. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben noch den Vorteil, damit wir auch noch ein paar ehrenamtliche Sozialrechtsberater. Der Richard Dötzapf macht in Rülsheim immer noch ehrenamtliche Beratung. In der anderen Ortsverbände haben wir noch ehrenamtliche Berater. In Wörth, die Ursula Klöffer oder auch im Bereich Wörth oder für den ganzen Kreisverband ehrenamtlich der Jürgen Nesweder. Das sind die einen Ansprechpartner, wo sich die Leute, wenn es örtlich besser passt, an die wenden können. Oder sie warten, bis einmal im Monat ist ja unser hauptamtlicher Sozialrechtsberater, der Rolf Gegler, auch hier im Rathaus und bietet Sozialrechtsberatungen an. Und die können sich dann um diese Probleme kümmern. Ein ablehnender Bescheid vom Versorgungsamt, es muss ein Widerspruch eingelegt werden. Im schlimmsten Fall muss auch geklagt werden, das übernehmen wir dann. für die Menschen. Voraussetzung ist, dass sie Mitglied bei uns werden. Dann kriegen sie auch im Rahmen ihrer Mitgliedschaft entsprechend die Sozialrechtsberatung. Und wir versuchen, die Interesse durchzusetzen vor den Sozialgerichten bis hin zum Bundessozialgericht.
Und letzten Endes sieht man daran, ne, dass der Sozialverband entstanden ist als Versuch in Zeiten der Industrialisierung, sage ich mal, dann auch Arbeitnehmerrechte stärker durchzusetzen gesellschaftlich. Ne? Denn es gab ja Vorgängerorganisationen, der Reichsbund, glaube ich, aus dem der Sozialverband dann hervorgegangen ist.
Der Sozialverband an sich, wenn man so will, ist schon über 100 Jahre alt.
Ja.
Der ist quasi für das Thema der Kriegsversehrten noch im Ersten Weltkrieg entstanden. Und dann war es der Reichsbund quasi. Und durch die Machtergreifung von den Nationalsozialisten hat sich der Sozialverband, Reichsbund, selbstständig aufgelöst, um der Gleichschaltung zu entgehen. Und dann war der Zweite Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es insbesondere bei uns im Süden von Deutschland, was weiterhin von den Besatzungsmächten untersagt, wieder als Reichsbund wieder zustatten. Das war im Norden von Deutschland, mit anderen Besatzungsmächten war das möglich. Und deswegen kennt man in unserer Breite gerade eigentlich eher den Sozialverband VDK. Mhm. Der ist so im Süden von Deutschland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, ja. Bayern, Hesse, eher bekannt.
Volksbund.
Der Kriegs,
Kriegsversehrte, genau. So jetzt. Ja.
Und eigentlich entstammen wir aus dem gleichen Beginn. Mhm. Und es war immer mal vorgesehen, wenn es da mal zulässig ist, dass die beiden Verbände wieder zusammenkommen. Aber das ist praktisch noch bisher nicht gescheitert, weil jeder seine eigene Struktur hat und die auch nur sehr gern aufgeben will. Aber rein theoretisch machen wir inhaltlich das Gleiche. Und es sind auch beide, der Sozialverband, aber wir halt Sozialverband Deutschland, kurz OVD, und das andere ist der VDK. Und so ist das Ganze entstanden.
Und beide eben mit dem gleichen Ziel, ne? Die Interesse von Arbeitnehmern, von Beeinträchtigten, körperlich Beeinträchtigten, die eben nicht mehr so voll schaffen können, danach genau. Zu vertreten. Ne? Ob infolge des Krieges bei Gründung oder dann halt auch infolge von Krankheit und entsprechende Lebenssituationen, wie sie auch eintreten können.
Genau, so ist.
Heinz, guck mal auf eure Arbeit. Die Kontaktaufnahme beim Weißen Ring erfolgt häufig telefonisch. Es gibt eine zentrale Nummer, der man anrufen kann. Wenn jetzt jemand anruft, landet der automatisch bei uns in der Gegend, in der Südpfalz, dann bei dir?
Nein, also wir haben zusätzlich zu der telefonischen Nummer haben wir auch noch einen E-Mail-Kontakt, den man herstellen kann. Dort läuft aber weitestgehend alles anonym und es ist auch immer so ein bisschen offen, ob die Antwort vom Betroffenen kommt oder nicht. Nichtsdestotrotz geben wir dort unsere Ratschläge weiter. Wenn Sie dann die Hotline anrufen, dann hören die sich das an, was Sache ist und was es geht. Eventuell kann man, wie bei mir am Telefon nach, wenn sie direkt bei mir anrufen, kann man manche Sachen einfach mal, hast du mal das probiert, so, kann man manches erklären oder manchmal kann man auch sagen, nee, das ist jetzt also, es hat jetzt mit unserer Beratung oder mit unserem nichts zu tun, da musst du dich woanders hinwenden, können dann gegebenenfalls auch sagen, wohin.
In solchen Fällen merkt man, die Leute sind auf Suche nach Hilfe, ne?
Ja, genau.
Aber ihr seid.
Oftmals ist aber auch diese Nummer, dass vielleicht die Telefonseelsorge besser angebracht wäre. Da ist manchmal so die Schiene.
Und wann sind Sie ein Fall für den Weißen Ring?
Wenn Sie Opfer von Kriminalität waren. In dieser Bandbreite.
Egal welche
Delikte
Sie hineinstecken.
Und dann, um das noch fertig zu machen, wenn die dann in der Hotline merken, dass da ein Kontakt notwendig ist zum Mitarbeiter, dann geht es an mich in der Außerstelle. Dann kriegen Sie meine Kontaktdaten, dann können Sie sich an mich wenden.
Dann rufen die Leute bei dir an.
Genau.
Und schildern dir dann
Ihr Problem.
Das, was passiert ist.
Das, was einmal ansatzweise. Also wir brauchen entgegen jetzt allem anderen, weder wie beim Antrag vom OEG oder bei vielen anderen Anträgen, wir brauchen jetzt auch keine Sachverhaltsschilderung von 35 Seiten. Uns genügt eigentlich, wenn die sagt, die Dame zum Beispiel, ich bin vergewaltigt worden. Das genügt uns. Wir glauben den Leuten. Einfach jetzt einmal. Ob die jetzt bei der Polizei war oder nicht, das spielt alles keine Rolle. Dann ist das in unserer Zuständigkeit und dann gucken wir weiter. Wir klären dann natürlich schon das Thema, ob sie jetzt vielleicht noch eine Anzeige machen möchte. Weil gerade jetzt in Vergewaltigungen sieht es halt schon so aus, wenn sie halt nicht, sagen wir mal, innerhalb von 48 Stunden dann in eine ärztliche Untersuchung geht, am besten in eine rechtsmedizinische natürlich, dann hat sie hinterher halt einfach Probleme mit der Beweislage. Aber auch dieses würde mir dann bezahlen, diese Untersuchung würde anonymisiert gespeichert werden. Und wenn sie dann zur Polizei geht, kann man das quasi abrufen und dann hat sie wenigstens eine Grundlage, wenn sie sich zum späteren Zeitpunkt zu ihrer Anzeige erstattet.
Du hast jetzt gleich mit so einem ganz schwierigen Thema begonnen, Heinz. Ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit dir, dass das tatsächlich ein Schwerpunkt eurer Arbeit ist.
Das, häusliche Gewalt noch, sexuelle Missbrauch an Kinder, auch kirchliche Missbräuche. Das ist in der Tat, sind das schon die Hausnummern, die wir haben. Also andere Sache, ja, ich bin bestohlen worden oder Trickbetrug, Enkeltrick, kommt da immer wieder vor. Oder jetzt, ja, ein Einbruch kommt auch vor. Ich meine, das weiß ich aus eigener Erfahrung noch vom Beruf her, dass Leute manchmal nach dem Einbruch, die sind unfähig, weiter in der Wohnung zu leben oder das Haus zu besitzen. Und für die ist das dann ganz, ganz schwierig. Und ja, wenn man denen vielleicht helfen kann, da sind die schon sehr dankbar dafür. Oder auch nach Tötungsdelikte immer wieder, da haben wir auch schon ein paar Fälle gehabt, wo die Leute einfach auch, ja, irgendwo kein Land mehr sehen, was muss ich jetzt alles tun, was ist alles. Und ja, wenn sie da jemand aufklären kann, kann ich ihnen an die Hand gehen, da sind die sehr dankbar drüber. Das ist dann auch unsere Bezahlung.
Und die Arbeit richtet sich an die Opfer, ne? Also Blick auf Täter, müssen andere machen, sage ich mal.
Für, ne? Täter gibt es andere.
Und Prophylaxe, gesellschaftliche, ist das ein Thema? Wie kann man Taten verhindern? Spielt das in eurer Arbeit eine Rolle?
Ja, da muss man jetzt auch noch mal ein bisschen ausholen. Der Weiße Ring hat sich, ja, sagen wir so, tatsächlich in den letzten 3 Jahren stark verändert. Und auch mit Hinblick auf neue ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir sind ja alles knapp 3000 ehrenamtliche Mitarbeiter in ganz Deutschland. Und es wird einfach auch ein bisschen mehr Augenmerk darauf gelegt, dass wir Jüngere kriegen, um einfach auch, wie früher, auszustellen, besteht aus Leuten 65 aufwärts. Und ja, da versucht man
jetzt
schon,
mit 62 schon bei den Jüngeren.
Ja. Also da versucht man schon ein bisschen zu drehen. Und auch die Prävention rückt bei uns immer mehr in den Vordergrund, dass wir auch Präventionsveranstaltungen machen. Also ich habe auch schon diverse, entweder allein gemacht, oder ich war mal bei der Landfrau, wo die angefragt, oder mit dem Sicherheitsberater zusammen, jetzt gerade in Germersche, haben wir schon zusammen einen Vortrag gemacht. Und also ich habe, ja, ein paar andere noch. Also ich habe da auch immer schon einen relativ guten Eindruck gehabt, dass die Leute auch zuhören und ein bisschen was mitnehmen.
Was sind da Themen bei Präventionsveranstaltungen?
Themen kann alles sein. Angefangen von Cybermobbing über was mache ich bei häuslicher Gewalt nach dem Einbruch oder Enkeltrick. Wie verhalte ich mich da, wenn mich mal jetzt jemand anruft und sagt, ich bin der Enkelin, erkennst du mich nicht mehr oder. Das klären wir dann im Vorfeld, wenn einfach sowas angefordert wird.
Ne? Laut einer Statistik hat jede dritte Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens bereits physische oder sexualisierte häusliche Gewalt erfahren. Eine wirklich erschreckend hohe Zahl. 2021 waren mehr als 115.000 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man die Zahlen so einfach nüchtern so runterbetet. Wie kann man dem entgegenwirken?
Das ist schwierig, wobei die Zahlen möchte ich noch korrigieren. Ich war auf einem Weiterbildungsseminar, da sprechen wir von 23%. Und das sind die bekannten Fälle. Die Dunkelziffer ist hier bei weitem noch nicht erfasst. Also ich bin auch der Meinung, dass es weitaus höher liegt. Jetzt muss man sich überlegen, das ist jede vierte Frau, die tatsächlich betroffen ist von sowas. Und naja, da gibt es ja mittlerweile auch schon Umfragen, dass manche Jugendliche schon denken, naja gut, wenn ich noch einmal eine Ohrfeige gebe, das ist nicht so tragisch. Und da liegen wir bei 33%. Da denke ich, ist vielleicht auch ein bisschen was schiefgelaufen in der Erziehung, wo man mal umdenken müsste. Und es wird mit Sicherheit nicht weniger. Das spiegelt eigentlich auch unsere Arbeit wider. Das ist schon ein ganz großer Bereich und manchmal auch wirklich erschreckend, wie lange, im Schnitt 7 Jahre, dass das dauert. Und ich habe auch schon ein paar Mal Diskussionen jetzt geführt, wo eine Frau mich angesprochen hat und gesagt hat, die sind doch selber schuld, das würde ich nicht mit mir machen lassen. Das ist auch, diese Aussage ist auch grundsätzlich verkehrt. Also Fallbeispiele zeigen, oder ja, wenn man sich immer mit einer Frau dann länger unterhält, kriegt man schon irgendwo mit. Das war eigentlich mal eine wirklich glückliche Beziehung, eine tolle Heirat, alles war in Ordnung. Und das ist dann im Laufe der Jahre, hat sich das einfach irgendwo da manifestiert. Und die Frau, die kommen einfach aus diesem, ich sage immer, so ein Karussell, wo sich dreht, die kommen einfach nicht raus.
Was sind die konkreten Hilfestellungen? Also Analyse des Falls, habe ich vorher rausgehört, Heinz. Ne? Genau. Das heißt, man gucke, wer kann jetzt am besten helfen? Was muss jetzt als erstes gemacht werden? Ordnung in den Fall bringen, kann man das so sagen?
Wir arbeiten grundsätzlich so als wie so ein Lotse auf dem Schiff. Mhm. Wir zeigen den Leuten den Weg auf, den sie gehen könnten. Wenn sie ihn dann nicht gehen, dann gehen wir trotzdem mit den Leuten den steinigen Weg mit. Also wir zeigen jetzt nicht mit dem Finger auf die und sagen, oh, hättest du das einmal anders gemacht. Das sind schon genügend andere gesagt, das sage ich mir nicht auch noch, das brauche ich mir ja gar nicht sagen. Und dann sondieren wir halt natürlich, was ist jetzt am vordringlichsten. Wir haben da, also jeder Außenstellenleiter hat auch ein Konto zur Verfügung, wo Geld drauf ist, wo ich auch direkt einmal Cash mit Bargeld kommen kann. Auszahlen kann, um sie vielleicht jetzt, die muss sofort raus, ab in ein Hotel, mal übers Wochenende und weg.
Damit es mal sicher gestellt ist.
Bezahlen,
ne?
Können, vielleicht auch später dann gucken, dass man im Frauenhaus oder sonst irgendwo halt einen dauerhaften Platz für die Frau irgendwo kriegen können, was halt wirklich sehr, sehr schwierig ist auch. Wir können ihnen dann eine juristische Beratung zukommen lassen. Der Rechtsanwalt selber klärt dann, inwieweit dass da eventuell staatliche Unterstützung greift, dass das bezahlt wird oder Rechtsschutzversicherung greift oder ja, wenn sie Geld hat, dann die staatliche Unterstützung oder aber, ob auch der Weiße Ring diese Kosten übernimmt.
Man muss aber beim Weißen Ring kein Mitglied sein oder irgendwas,
nein,
ne?
Nein.
Man kommt einfach, meldet sich und wenn man Opfer ist, kriegt man geholfen. So, oder
genau.
Holt man auf jeden Fall jemanden, der einem zuhört.
Genau.
Und der entweder sagt, du bist bei uns richtig und dann mit der Lotse-Funktion beginnt oder woanders dahin verweist.
Genau. Ein Mitgliedsantrag wird der Opfer von uns niemals kriegen. Das wollen wir partout nicht miteinander verbinden. Und wir können auch relativ schnell die Leute tatsächlich in der Traumaambulanz in Landau andocken. Das klappt jetzt, also ich wüsste im Moment keinen Fall, was nicht innerhalb von einer Woche geklappt hat, dass die Leute dort weiterkommen. Und haben noch ja, zwei, drei andere Einrichtungen, wo man sie relativ schnell mal unterbringen können, so denn das notwendig ist. Wir begleiten sie auch zum Beispiel zur Polizei, wenn sie da einfach auch, ja, Polizei, ich mag da nicht hin, ich habe Angst, dann klärt man sie halt immer auf, was da passiert, warum das der so komische Sache fragt. Wir gehen auch mit vor Gericht oder wenn es erforderlich ist, auch gerade wenn wir High-Risk-Fälle haben, wo man sagt, nee, die kannst du wirklich nicht allein aus dem Haus gehen lassen, dass man sie halt auch nochmal einmal hier begleitet. Immer mit der Blickrichtung auf die eigene Selbstständigkeit dann wieder.
Wann ist ein Fall abgeschlossen?
Das ist schwierig. Manchmal, also die Erfahrung zeigt jetzt auch, dass manchmal nach zwei Jahren die Leute anrufen, erinnern sie sich noch, da war mal was, jetzt ist wieder was im Argen, dann melden sie sich wieder. Er wird im Prinzip ein bisschen zur Seite geklickt und wenn es jetzt, ich habe jetzt gerade was gekriegt, eine alte Geschichte, die war 2017 bei uns angedockt. Jetzt läuft da einiges verquer, sie hat sich an den Weißen Ring noch einmal gewandt, jetzt wird sie wieder an mich verwiesen, jetzt nehmen wir halt das Ding wieder auf. Wirklich abgeschlossen ist in dem Bereich, sagen wir jetzt auch gerade bei den schweren Fällen, ganz schwer zu sagen.
Bei schweren Fällen von häuslicher Gewalt,
meinst du jetzt? Oder auch. Missbrauch im Kindesalter und so die Sache, das sind doch, ja, im Unterschied zu den Tätern kriegt das Opfer da in der Regel lebenslänglich.
Also. Wenn man das so hört, ne, ein sehr, ja, auch eine Tätigkeit, eine ehrenamtliche Tätigkeit, bei der man doch auch mit psychisch belastenden Situationen konfrontiert wird. Sehr unterschiedliche Fälle. Wie kommt man damit klar, so Sachen mitzukriegen?
Also für mich, durch die Polizeiarbeit sind da, sagen wir mal, 50% schon mal gegessen. Da hast du irgendwo durch die harte Schule des Lebens gelernt, wie du mit sowas abschließen musst. Jeder hat in der Regel irgendwo seine eigene Methode, wie er das gedanklich einfach trennt vom restlichen Leben. Mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber du musst das einfach auch machen, sonst schreibst du dich tatsächlich auf. Zum anderen gibt es bei uns auch Seminare, die man belegen kann, die sich hauptsächlich mit dem Thema befassen, aber auch auf andere Seminare ist das immer wieder auch Thema, wie grenze ich mich ab. Man muss halt für sich persönlich einfach einen Weg finden, eine Linie zu ziehen und zu sagen, Betroffener, du bleibst da, Helfer, du bleibst da und gucke, dass man halt nicht über die Linie geht. Das ist manchmal nicht einfach. Wir haben aber dazu dann auch das Instrument, das jetzt auch mittlerweile bei uns eingeführt ist, dass wir monatlich unser Teammeeting haben und machen da halt über das Instrument der koordinierte Fallbearbeitung. Das ist so Vorstufe zur Supervision, so ein bisschen, wo man tatsächlich dann im Team mal besprechen kann und dann sagen kann, hey, mach mal ein bisschen langsam. Meine Aufgabe ist auch, bei den Mitarbeitern hinzugucken. Hängen sie nicht so tief da drinnen oder ist vielleicht auch irgendwo eine private Verstrickung, wo man sagt, nee, ich zieh dich da raus, nehmen wir jemand anders da rein, ist besser in dem Fall. Und dann im wirklich härtesten Fall, dass man dann die Leute sofort der Supervision zuführt. Und das ist also auch gar kein Thema, das funktioniert.
Und das wird dann nachher über den Weißenring angeboten.
Genau.
Und
genau.
Thorsten, wie ist das bei euch im Sozialverband? Ach, da kriegt man ja manchmal Fälle mit, die sicher belastend sind. Schicksale einfach von Leid, von Familie, die es besonders hart getroffen hat. Gibt es da auch Begleitung durch die Dachorganisationen? Also juristisch ist vorher beschrieben, aber auch auf dieser eher psychologischen Ebene?
Ja, also es wird ja vor Ort auch Veranstaltungen angeboten für die Mitglieder. Und das ist auch immer eine Möglichkeit für den Austausch, damit vielleicht Personen die, oder Menschen, die gleiche Probleme gehabt haben, schon im Leben, einfach zusammenkommen zu können, sich auszutauschen. Da finden je nachdem finden Stammtische statt mit Mitgliedern oder...
Trivarete hilft ja nämlich.
Genau.
Ne?
Und es ist auch ein bisschen eine zukünftige Ausrichtung vom Sozialverband, dass er versuchen will, auch weiter Ehrenamtliche zu finden, wenn Leute in unterschiedlichste Vollgestaltung, Unterstützung im täglichen Leben brauchen, damit es da konkrete Ansprechpartner gibt, die da unterstützen. Sei es, ich sag mal, wenn es gesundheitlich nicht mehr so geht, beim Einkauf und so weiter. Aber dafür braucht es natürlich auch wieder die Ehrenamtler. Und, aber der Bedarf darauf wird auch immer mehr von den Menschen.
Und, man wird sicher als so ein traditioneller Verband auch in der heutigen Zeit noch neue Aufgabenfelder gucken müssen. Ne? Du hast eben angedeutet, soziale Teilhabe, also Inklusion, kann vielleicht so ein Thema sein. Spielt das bei euch eine größer werdende Rolle?
Ja, sicher. Der Sozialverband setzt sich ja insbesondere für Teilhabe von Menschen mit Behinderung am normalen Leben ein. Und es wird auch gerade am vergangenen Wochenende war vom Bundesverband in Berlin der 8. Inklusionslauf. Also wo auf dem Tempelhof alle Personen zusammenkommen unter dem Motto Sport treibe für jedermann. Menschen mit Behinderung im Rahmen ihrer Möglichkeiten, kann jeder mitmachen, Sport verbindet, Sport fördert Inklusion und das soll auch ein bisschen so sensibilisieren, dass das immer mehr notwendig wird, die Menschen in den Alltag einzubringen und auch ein bisschen die Gesellschaft an sich dafür zu sensibilisieren, dass diese Menschen genauso wie jeder andere auch am normalen Leben teilhaben sollen und müssen.
Und gleichzeitig merke man, dass die Schere zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft weiter auseinandergeht. Was kann der Verband machen, um den sozialen Ausgleich zu fördern?
Ja, das sind die Forderungen, die der Sozialverband aufstellt. Er macht für sich selbst ein sogenanntes sozialpolitisches Programm, was jetzt auch zukünftig bei der anstehenden Bundesverbandstagung wieder neu aufgestellt wird. Und da kommen auch Forderungen seitens vom Sozialverband an die Politik, also an die große Politik auf Bundesebene, wo dieses Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich versucht wird, weiter zu begrenzen und auch vor dem Hintergrund, dass man die Starken der Gesellschaft stärker heranzieht zum Ausgleich für die Schwächeren der Gesellschaft. Und da gibt es auch zum Beispiel die Forderungen, wie früher mal so eine Art Vermögensteuer wieder einzuführen, dass man hier einen gewissen Ausgleich erreichen kann. Und diese Programme werden vom Sozialverband aufgestellt, um gegenüber der Politik, sei es auf Bundes- oder je nachdem auf Landesebene, zumindest mal bekannt zu geben und eventuell auch durchsetzen zu können.
Ich denke, dass das auch relevante Themen für unsere Gesellschaft sind. Ich will das auch nochmal unterstreichen. Ich finde, wir diskutieren zu wenig aktuell über die Frage, wie Arbeit sich lohnt. Wir merken, dass Leistungsträger in der Gesellschaft, die im öffentlichen Dienst, in Krankenhäusern, bei der Polizei schaffen, die unseren Staat, unser Zusammenleben tragen, wie die dann nebenher noch einen Job brauchen, ne? Ob uns noch einmal irgendwo hingehen, putzen oder noch einen Zweitjob übernehmen müssen, um sich dann in einer Stadt die Miete leisten zu können. Und wenn sowas, das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage, ne? Wenn sowas passiert und gleichzeitig Leistungsempfänger halt, das ist ja dann wieder meine Meinung, ne? Bisweilen auch ohne Maßnahme, ohne weitere Einschränkungen ihre Leistungen kriechen, dann stellt sich für viele die Gerechtigkeitsfrage. Ne? Ich bin gar nicht der Meinung, dass jemand, der sich selber nicht helfen kann, dass man dem irgendwas kürzen soll. Ich meine halt, man muss denen helfen, die sich selber nicht helfen können. Und denen so helfen, dass sie, wie sie es brauchen. Ja? Aber die, die sich selber helfen könnten, ah, ich glaube, du wärst eben manchmal auch irgendwo anliegen, so sagen, steh auf und geh. Also steh auf und geh an die Arbeit, steh auf und geh in die Gesellschaft. Wir haben so viel Arbeit, ja. Steh auf und mach was aus deinem Leben. Es ist doch eigentlich auch schon, dass es junge Leute gibt, die in einer Zeit, wo man Arbeit mit dir hingreifen kann, wo jeder sie sucht, die nicht wissen, wie sie den Tag rumbringen. Das empfinde ich auch als eine totale Fehlentwicklung in der Gesellschaft. Ne? Und ich weiß, dass wenn man das sagt, dass das schnell sich anhört, wie man will irgendwie soziale Härte ins Feld führen. Darum geht es nicht. Es geht mal wirklich darum, so Sache. Es gibt viele, die können sich selber nicht helfen und denen muss geholfen werden. Aber ich bin wirklich der Meinung, man muss auch die sich selber helfen können, die muss man auch dazu bringen, dass es sich verändern, bewegen und dass sie irgendwo auch merken, das ist mein Platz in der Gesellschaft. Es ist doch auch was Tolles, wenn man sich engagiert, ne? So wie ihr es beschrieben habt. Es ist was Tolles, wenn man weiß, mit meiner Zeit bringe ich was Positives ein fürs Zusammenleben und nicht nur, ich sitze halt daheim und kriege die Leistung, so wie es schon immer war und ich sehe gar nicht, dass ich mich anstrenge.
Genau. Ein Beispiel kann auch sein, Eheleute, wo vielleicht ein Teil oder ein Partner Elternteile relativ lang gepflegt hat und er war dann quasi nicht berufstätig und irgendwann kommt dann noch ein Schicksalsschlag dazu, dass vielleicht der Partner auch noch pflegebedürftig wird und die Pflege übernommen wird. Wie soll das finanziell funktionieren? Da muss dann der Sozialstaat für solche konkrete Folgestaltungen irgendwie mehr leisten, damit da quasi nicht irgendwo eine Armut oder auch im Alter entsteht und das wiederum zu irgendeiner oftmals ich sag mal soziale Ausgrenzung führt, ne? Und das sind so die praktischen Beispiele, wofür sich dann auch der Sozialverband einsetzt, auf politischer Ebene dafür zu sensibilisieren, damit da mehr Leistungen in das System reingehen, damit genau solche Fälle ja, dass die Situation für die Menschen verbessert werden kann.
Wir merken das ja, da sagen das immer wieder im Vergleich, ne, Seniorenarbeit und Arbeit mit und für Kinder. Bei den Kindern gibt jede Ortsgemeinde Hunderttausende im Jahr aus für die Kindergarten. Ne? Das sind Einrichtungen, die hochprofessionell betrieben werden, mit viel Steuergeld vom Land, vom Kreis, von der jeweiligen Träger bezahlt werden. und die auch absolut nötig sind. Und am anderen Ende des Lebens, ne, auch dort braucht es Einrichtungen, auch dort braucht es professionelle Strukturen. Und da muss die Gesellschaft, ne, da hört man dann immer, die Einrichtung trägt sich nicht mehr. Ne? Das Altersheim muss auch Gewinn machen und es gibt halt einen Eigenanteil von 3.500 Euro. Das geht dann auch schnell in eine Dimension, wo es Leute nicht mehr bezahlen können, wo sie Angst haben, es nicht mehr bezahlen zu können. Und ich glaube, da müssen wir auch gesellschaftlich wirklich drauf gucken, pflegende Angehörige zu unterstützen, du hast es gerade gesagt, ne? Zu entlasten. Sozialstation hat dazu jetzt ja die Tagespflege als einen kleinen Baustein, ne? Wo man merken, jeden Tag, wo pflegebedürftige Angehörige mal nicht daheim ist, sondern eben in einer Einrichtung, tut ihm gut, aber tut der Struktur daheim ach, unglaublich gut, ne, die dann einmal einen Tag entlastet ist, wo man eine oder eine durchschnaufen kann. Und das braucht es auch, um dann wieder neu sich kümmern zu können. Und genau. Diese gesellschaftlichen Diskussionen und Themen, die müssen eben auch miteinander geführt werden. Gibt es Berührungspunkte der beiden Hilfsorganisationen? Kann sowas schon mal passieren, dass Heinz nickt, dass der Weiße Ring und der Sozialverband oder andere soziale Organisationen zusammenkommen und gemeinsame Themen haben?
Also ich habe jetzt gerade im Gespräch festgestellt, dass der Thorsten und ich, wir sollten uns schon mal auseinandersetzen, da gibt es schon den einen oder anderen Punkt, wo ihr uns mit Sicherheit weiterhelfen könnt. Das ist ja auch mit der Aufgabe von jetzt vom Außenstellenleiter, sich das Netzwerk außenrum zu stricken und die entsprechenden Ansprechpartner zu holen. Wir haben da immer wieder Problematiken. Gerade was jetzt auch geht, OEG-Geschichte, wo vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.
Kannst du ja gerade nochmal die Abkürzung erklären?
OEG-Opferentschädigungsgesetz, wo der Staat eigentlich immer geschaffen hat, um Opfer von Kriminalität aufzufangen. So manchmal habe ich den Eindruck, das wird nicht auf Anerkennung geprüft, sondern auf Ablehnung geprüft, was eigentlich nicht so sein sollte. Und das ist auch ein ziemlich großes Thema.
Das ist auch ein Thema, ja. Prüft eher negativ.
Ja, das ist ja dasselbe Amt wie mit der Schwerbehindertenausweise. Und zum Glück haben wir da mit unserer Landesvorsitzenden, mit der Sabine Betzing-Lichtetäler, eine gute Mitstreiterin. Sabine kennt die Tücke, kennt die Fallstricke.
Und ich denke, zuständige Ministerin.
Genau. Ne? Und ich denke, dass wir da einen guten Weg einschlagen können, zukünftig. Aber nichtsdestotrotz haben wir Probleme. Zum Glück ist das neue OEG, das jetzt ab 2024 gilt, war damals eine Gesetzesvorlage vom Weißen Ring. Nicht in Berlin geschaffen, sondern die war vom Weißen Ring. Das ist natürlich schon etwas anders gestrickt wie das bisherige. Da haben wir uns Gott sei Dank positiv einbringen können. Und ja, aber wie gesagt,
Berührungspunkte, die man sieht, ne? Ja. Wo man dann tatsächlich vielleicht auch in eine Zusammenarbeit kommen kann, die der Opfer hilft, aber die vielleicht auch dem Verband dann auch nochmal aufzeigt, wo Themen und wo Aufgaben in der Zukunft liegen können. Denn darum geht es, glaube ich, auch, dass solche traditionelle Einrichtungen auch in veränderten Zeiten dann ihren Platz haben und ihre Aufgabe haben in unserer Gesellschaft. Gibt es regional spezifische Themen, wo er sagt, das kommt halt vor allem bei uns häufiger vor wie in anderen Bundesländern, sowohl beim Weißen Ring als auch beim Sozialverband?
Naja, der Weiße Ring, ich meine, ich bin ja auf. Durch das bin ich auch noch Bundesdelegierter und bin da auf verschiedene Tagungen immer wieder mal. Also ich glaube, unser Tätigkeitsgebiet ist bundesweit. Man will es manchmal nicht so wahrnehmen in ländlich strukturierte Gebiete. Was, bei uns gibt es große Kriminalität, aber die gibt es tatsächlich. Und so ein richtiges Thema, wo man jetzt mit Ost-West-Süd-Nord-Gefälle sagen kann, wüsste ich jetzt nicht.
Du hast einen Beispiel auch nicht, du hast auch schon den Kopf geschüttelt.
Nee, also das kann man bei uns auch nicht sagen. Das Thema Rente, Pflege.
Rente ist halt dort ein besonderes Thema, wo wir alte Bevölkerungen haben. Das müssen wir jetzt zugeben, das haben mehr bei uns, ne? Weil okay, insgesamt, ja, jetzt verglichen mit Städten, eher ältere Bevölkerung.
Aber das sind dann, da kommen dann eher dadurch, in dem Fall, wenn es unsere Mitglieder wären, kommen da vielleicht dann mehr Aufrufe. Oder sind Unterstützungen notwendig oder Beratungen, wie jetzt vielleicht in anderen Bereichen. Aber von der Aufgabe her, wo wir uns auch engagieren als Verband, ist das dann trotzdem auch wieder aufs ganze Bundesgebiet bezogen. Das wäre ja auch unseren Aufbau quasi vom Bundesverband über die Landesverbände nach unten, um quasi alle zusammenzubringen.
Gibt es Wunsch an die Politik vor Ort, also an die kommunale Politik, an die kommunale Familie, wo man sagt, also wenn man jetzt den Wunsch frei hat, dann kann man den ja an der Stelle mal äußern, weil du hätt ja eh niemand, was wir da machen.
Naja, die Politik könnte einfach die Unterstützung für uns Verbände im Sinne von Möglichkeiten für Kooperationen zu finden, Organisationen auch zusammenzubringen, die wir vielleicht selbst nicht direkt denken, oh ja, da könnten Verbindungen bestehen oder Ergänzungen in die jeweilige Arbeit. Wenn da auch die Politik vor Ort mithelfen kann, einfach zu sagen, ah, ich kenne da jemand oder ich kenne Einrichtungen, die unterstützen können oder auch die Informationsmaterialien von uns weiterzubringen.
Also Netzwerkarbeit.
Netzwerkarbeit, genau.
Ja, ach einmal, Heinz, das haben wir ja einmal dann gemacht, ne? Die Nummer vom Weißen Ring im Heimatbrief veröffentlichen. So Kleinigkeiten, ne? Oder du, mal du nach dem Merchandising-Artikel gerne mal verbreite über das Stadtradeln oder wie auch immer, ne? Ob das Fächer sind, Kulis, Brilleputz, T-Shirt, Rucksack, ja. Also so, um einfach so zu zeigen, hey, es gibt eine Organisation, ne? Das ist ja auch eine kleine Form von Netzwerkarbeit.
Ja klar, wir sind ja, oder ich bin zusätzlich noch in dem Netzwerk in Landau, das ist auch so eine Art von runder Tisch, Stop-K.O., wo es auch um Gewalt geht. Also da ist der Kinderschutzbund noch mit dabei, von der Polizei sind Vertreter mit dabei, Frauenhaus ist mit dabei, die Gleichstellungsbeauftragte der drei Kreise sind da mit dabei, die haben das so ein bisschen maßgeblich in der Hand. Also sind ganz viele Einrichtungen mit dabei, da kann man sich schon mal ganz toll vernetzen und gute Kontakte auch herstellen. Und jetzt suche ich gerade meinen Vater.
Also Netzwerkarbeit ist immer ein guter Kontakt, ne? Weil der bringt jeden weiter. Genau. Und man hat gemerkt, es gibt in der Arbeit durchaus Berührungspunkte, auch zwischen scheinbar ganz unterschiedlichen Bereichen. Die Berührung liegt halt dort, wo der Mensch betroffen ist. Ne? Und wo der, wo es eben diesen durch eine Straftat, aber vielleicht manchmal auch durch einen Schicksalsschlag, dann eben einen Einbruch in das menschliche Leben gibt, was verändert ist, was von jetzt auf nachher anders da ist und wo es dann, finde ich einen schönen Begriff, diese Lotsenfunktion braucht. Ne? Das kann in beide Verbände, in beide Vereinigungen dann halt auch so zusammenfassend die Aussage sein. Ne? Einmal eine juristische Hilfe, was machst du jetzt am besten? Und einmal auch die Hilfe, wer hilft da weiter? Heinz, jetzt den Vater wieder gefunden?
Gerade jetzt mit dieser Funktion, da sind wir uns eigentlich beide sehr, sehr nah, da gehen wir auf einem Weg. Die Leute, die es betrifft, bei dir wie auch bei mir, das sind alles normale Leute gewesen. Die stehen ganz normal in ihrem Leben, in ihrem Arbeitsleben und von einer Sekunde auf die andere ändert sich das Leben komplett. Die kommen mit sich nicht klar, die kommen mit der Situation nicht klar, die wissen nicht, wie es weitergeht. Und wenn die dann tatsächlich hilflos dastehen, dann, ja, die gehen irgendwo im System unter. Die brauchen wirklich ja jemand an der Hand, der ihnen zuhört, der ihnen helfen kann, der ihnen sagt, wie es weitergeht. Und das ist schon eine positive Geschichte. Ne? Auch politisch machen wir ja relativ viel auf der Schiene. Auch unseren Bundesvorsitzenden, der Patrick Liesching, hat jetzt so ein bisschen die Thematik aufgegriffen mit Femizide und Fußfessel. Und da ist dankenswerterweise oder leider, wie auch immer man das ausdrücken möchte, auch ein Fall aus der Südpfalz, aus dem Bereich Südpfalz gerät da in den Fokus, wo eine Frau einfach auch von ihrem Mann ja, der hat versucht, sie umzubringen mit zahlreichen Messerstichen, Oberkörper und Kopf. Es gelang ihm Gott sei Dank nicht, weil irgendein Unbeteiligter Courage, Zivilcourage gezeigt hat und hat dabei geholfen. Aber die Frau ohne Hilfe wäre die komplett verloren. Und das zeigt da tatsächlich, dieser Fall zeigt da auf, dass es in dem Fall absolut Sinn gemacht hätte mit einer Fußfessel. Man hätte es tatsächlich, wenn man jetzt die näheren Fakten noch weiß, über diesen Punkt verhindern können.
Diese politische Diskussion, ne, wie man mit Kriminalitätsprävention im weitesten Sinn umgeht, ne, das gibt es auch bei der Terrorismusbekämpfung, diese Frage immer, ne, wie viel Maßnahmen ergreift der Staat, um weitere weiteres Unheil zu vermeiden. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ein Staat tut immer gut dran, sein Gewaltmonopol sehr zurückhaltend auszuüben. Er muss aber halt auch handlungsfähig sein. Ne? Er muss auch die Kraft haben, danach eingreifen zu können, dort, wo es Not tut, um die Leute zu schützen und damit sie sich darauf auch verlassen können. Und das gilt auch auf sozialpolitischer Ebene. Ne? Er muss eben auch zeigen, dass er denen hilft, die Hilfe brauchen. Da haben wir vorher auch schon, glaube ich, grundsätzlich drüber gesprochen. Ja, Werbung für Sozialverband und Weiße Ring haben wir eigentlich indirekt schon gemacht. Wir werden im Begleittext aber Kontaktdaten veröffentlichen, falls jemand noch Fragen hat, Anmerkungen oder sich bei den jeweiligen Organisationen melden will. Sozialverband Deutschland oder Weiße Ring, dann wollen wir das gern mit veröffentlichen, damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen, wo Sie sich hinwenden können, wenn Sie in solche Lebenssituationen mal kommen. Letzte Frage an euch. Was machen wir um euch jetzt im Sommer? Wir nehmen gerade den Juli-Podcast auf, also den in der heißeste Zeit, in der Sommer, quasi die Sommerausgabe. Was machen unsere zwei heutigen Gesprächspartner, um sich zu erholen und die Seele baumeln zu lassen? Heinz, du fährst gern Fahrrad. Ja, ich habe gehört, du wirst an der Tour de France teilnehmen, wenn das Stadtradeln fertig ist. Was machst du noch so?
Über den Stadtradeln stehe ich natürlich im Training für die Tour de France, zumal ich jetzt schon 2-3 Mal da Frankreich ein bisschen angekratzt habe. Da kam mir der Gedanke, ne? Aber tatsächlich werde ich dort nicht teilnehmen. Ne? Ich kann ja nicht dopen und dann wird es
dünnes Eis, ja, dünnes Eis.
Ich hoffe, es hält.
Aber du bist tatsächlich begeisterter Radfahrer, ne? Auch mit dem Liegerad unterwegs.
Ja, das ist natürlich auch unfallbedingt für mich eine gute Möglichkeit, trotzdem Fahrrad zu fahren und funktioniert halt. Ne? Ansonsten habe ich ja noch Kinder, wo immer wieder was auffällt, gerade auch Jessica, die ja das Sozialverband näher kennt. Und ja, da hast du deine Familie, dann habe ich Haus, dann hast du Hobby.
Sie oben, ne? Du hast auch noch Ehrenamt und dann hast du so viel
Ausgleich. Alles nur jetzt im Januar und Februar. Du hast das ganze Jahr immer wieder
mal vor was. Vor der Kampagne ist, nein, wie? Nach der Kampagne ist vor der Kampagne.
Genau.
Thorsten, was machst du zur Entspannung?
Ja, also durch meinen Umzug nach Landau bin ich ja den Weinbergen viel näher als bisher. Und auch mit den Kindern gibt es eigentlich auch nichts Schöneres wie all aufs Fahrrad durch die Weinberge. Es gibt auch in nächster Nähe irgendwelche Weinbars, wo es Spielplätze gibt. Da können dann die Kinder spielen, die Erwachsenen können ein Gläschen genießen oder auch was essen in Ruhe. Und das ist so für mich insbesondere Erholung oder auch einfach mal am Wochenende gar nicht wissen, was man eigentlich vorhat. Das kommt nämlich selten vor. Einfach mal den Tag auf sich zukommen zu lassen und wenn man sich dafür entscheidet, heute mache ich mal gerade gar nichts, dann ist das genauso recht, wie wenn man unter der Woche oder so neben der Arbeit achter Ehrenämter oder das Ehrenamt unterstützt. Dann sind es ein Wochenende, wo man nichts geplant ist. Die Zelte sind sehr viel wert. Und wenn es nur um Kurve rum ist, in den Park zu gehen, in der Schotte, in der Häsedore. Oder mit den Kindern Eis essen, ist schon viel gewonnen.
Und drei Sommertipps von mir noch zum Abschluss unseres Sommerpodcasts zu ganz unsommerlichen, ernsten Themen heute mit Heinz Polini und Thorsten Greiner. Wenn Sie die Sommertage, die schönen, noch genießen wollen, es wäre zum Beispiel der Dreidlerweg zu nennen, hier in der Verbandsgemeinde Rilse, den schönsten Wanderweg Deutschlands, können Sie dann nimi, wenn wir jetzt das Senden abstimmen, aber Sie können ihn erwandern von Herth an der Reihe zurück nach Herth und ich gebe es als Lehmer schon nicht gern zu, Sie kommen dann an dem ästhetisch vielleicht schönsten Stück Oberrhein vorbei. Das ist wirklich ein herrlicher Blick an einem sonnigen Tag. Die Farbe des Rheins, das wirkt nicht, wie wenn sie in der Pfalz wären, sondern wie in Italien. Und Sie können gerne mal nach Lehmarsch kommen. Zweiter Tipp, Andrei auch wieder. Dort gibt es wunderschön gestaltetes Rheinvorland. So kann man sich auf eine Hängematte legen, da kann man in der Altrei gucken, da kann man zu der Bärbel in die Rheinschenke gehen und kann dort ein Gläsel trinken oder auch was Gutes essen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz toller Ausflugstipp für die heißen Sommertage. Genauso wie drittens der Badesee der Liebe hier in Rilse beim ehemaligen Schwimmbad Moby Dick, der Ortsgemeinde Rilse. Wunderschöne Schattenbereiche, ein Sandbereich, in dem man sich brutzeln lassen kann, Wasser, was warm genug ist, dass man sich zwar erfrischt, aber trotzdem nicht frieren muss. Und das Ganze für relativ kleines Geld. Also, das die Tipps von mir für einen frohen und schönen Sommer, den ich Ihnen alle wünsche. Wenn Sie Ideen haben zu Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten, schreiben Sie mir gern an m.schad@rülsheim.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir hören uns wieder Ende August, wenn es heißt Matthias Schad trifft. Für heute sage ich Danke und Tschüss an Thorsten Greiner und Heinz Polini. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss, Dankeschön.